einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier mit Laufen ist einfach, dem Podcast, den ihr hier gerade wieder mal ganz besonders gerne hört. Laufen.de ist als Partner mit dabei und heute habe ich hier für euch eine richtig schöne Mutmacher-Story. Wieder was ganz Beklopptes, also eher mal so Serie, ja, einmal im Trainingslager, nicht wirklich der Einsteiger-Talk, aber es dürfte auch was sein, was jedem Läufer, jeder Läuferin richtig, richtig Mut macht, egal auf welchem Level man unterwegs ist. Denn heute habe ich zwei Gäste hier für euch am Start und die haben was ganz Besonderes gemeinsam auf die Reihe gekriegt. Herzlich willkommen, Natascha und Markus Mommers.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank, Jan, für deine Einladung. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut und ehrt uns auch, hier heute Teil deines Podcasts zu sein. Und ich habe gerade schon gesagt, mein Herz klopft ein bisschen. Ich bin ganz schön aufgeregt, aber freue mich sehr. Danke.
Ja, hallo Jan, auch von meiner Seite. Hi, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns auf den Talk mit dir.
Ja, ich freue mich auch sehr, muss ich sagen. Und ich finde es auch super cool, dass ihr euch tatsächlich sogar beide jetzt Zeit genommen habt, hier einfach mal mitten während der Woche sich hier vors Mikrofon zu setzen und zu quatschen. Denn euer Tagesablauf dürfte ziemlich krass strukturiert sein. Liebe Leute, ja. Ich verzeihe euch das, wenn ihr jetzt da am Mikrofon oder am Kopfhörer sitzt vielmehr und zuhört und sagt, Natascha, Markus Mommers, sagt mir nicht so ganz genau, was da los ist, ne? Aber, meine Lieben, das ging mir bis kurz vor dem Hannover-Marathon noch genauso. Ja, und dann durfte ich ja den Hannover-Marathon im Fernsehen da als TV-Experte begleiten für den NDR. Und da recherchieren wir ja vorher immer. Ja, wer rennt da so mit? Wer ist international dabei? Wer ist national dabei? Und irgendwann kamen wir auf Natascha Mommers. Natascha Mommers läuft in Hannover also ihren ersten Marathon. Ja, hat auch eine sehr, sehr ordentliche Halbmarathonzeit stehen. 1:13, glaube ich, war das damals. Ne? Die Denise Krebs hat für uns das alles recherchiert. Ne? Ich habe dann natürlich erstmal festgestellt, aha, startet für den TSV 1863 Herdecke. Das ist da genau die Ecke Bochum, ja, wo ich ja früher auch in Wattenscheid dann unterwegs gerannt gewesen bin. Ne? Aber ansonsten wusste ich da erstmal nicht viel. Und dann habe ich mir so die Hintergrundrecherche von der Denise durchgelesen, habe gedacht, wie geil bitte ist das denn? Ja, also eine richtig, richtig coole Geschichte. Und die möchte ich gar nicht selber erzählen, denn dafür habe ich ja euch jetzt hier. Liebe Natascha, erzähl doch mal bitte erstmal so ein bisschen zum Hintergrund. Wann und wo bist du denn zum Laufen gekommen und seit wann machst du denn Leistungssport, sodass auch das Fernsehen anfängt, sich für dich zu interessieren?
Ja, also erstmal noch mal ganz kurz, ich muss mich noch mal bedanken, ich habe dir auch noch mal geschrieben, also für eure Kommentierung im Fernsehen, also von dir und Tim, es war der Wahnsinn für mich und es ist so ein Gänsehautmoment immer noch geblieben, also ganz, ganz toll und ganz, ganz lieben Dank nochmal, also Wahnsinn.
Danke zurück, weil wir waren sehr, sehr erfreut und sehr dankbar, dass wir so eine schöne Geschichte zu erzählen hatten, das darf ich einfach mal so sagen. Aber gut, das da wollten uns nicht gegenseitig beweihräuchern hier, wir wollten eigentlich Geschichten erzählen, also los geht's.
Ja, richtig angefangen mit dem Laufen, was war halt 2017, also Markus war schon ambitioniert am Laufen und hat mich dann überredet, mit ihm mal so einen Trainingsplan draußen zu machen. Ich war schon fit, habe für mich Sport gemacht im Fitnessstudio, aber bin auch aufs Laufband dann gegangen. Aber draußen laufen war für mich immer so eine Hemmschwelle, da habe ich mich nicht rangetraut. Und dann hat er mich überredet und dann haben wir angefangen. Und er war relativ schnell überrascht, wie gut und stark ich da doch war und ja, dann haben wir ein paar Wettkämpfe gemacht und das lief echt gut und ich war relativ schnell und habe dann einfach den Spaß dafür für mich entdeckt und die Lust am Laufen und ja, und richtig intensiv. Ja,
man muss halt sagen, schon die ersten Wettkämpfe auf 5er, 10er, ganz schnell, da unter den 20 Minuten, unter 40 Minuten, also unter so magischen Grenzen für so wirkliche Hobbyläufer. Also ich habe es versucht, aber halt immer einen ganzen Tacken langsamer und war dann schon schnell hier auch in der Stadt der Running Gag, der hinter seiner Frau halt herrennt quasi. Und deswegen habe ich schon nach den ersten 2, 3, 4 gemeinsamen Läufen gemerkt, dass sie da wirklich ein tolles Talent einfach auch hat, einen tollen Laufstil. Und da dachte ich mir, das ist ja der Wahnsinn. Aber genau, fing halt 2017 ganz, ganz ruhig und entspannt halt auch an.
Ja, und da darf ich tatsächlich noch mal kurz reingerätschen, ne? Weil 2017, jetzt haben wir 2023, ja, und Darf ich euch einfach mal fragen, wie alt ihr seid? Denn ihr seid beide ja jetzt nicht irgendwie Anfang 20 oder sowas, wo man sagen würde, na ja, klar, da fängt man dann mit dem Laufen an und dann geht das nach vorne und dann kommen die Riesenleistungssprünge, ne, und dann kommt irgendwie der Sichtungslehrgang und schwupps, dann läuft das. Ihr seid ein bisschen Spätstarter, oder zumindest du, Natascha, ne?
Ja, 38 bin ich jetzt, genau.
Ja. Okay, das heißt, du warst schon über 30, als du überhaupt richtig mit dem Laufen angefangen hast?
Ja, absolut. Also wirklich spät, ja.
Ja. Krass. Und du, Markus, wie lange bist du schon dabei?
Ja, ich habe so 2, 3, 4 Jahre vorher angefangen, also auch mit Anfang 30. Ich bin 43 jetzt. Genau, es war, wie gesagt, einfach so eine Hobby-Laufgruppe hier in Herdecke halt. Wo ja, ich mich dann auch angeschlossen habe und wo ich dann auch erstmals damals sowas wie strukturiertes Training, wie Intervalltraining, Dauerläufe und Longruns halt auch erst damals, also 2015 auch erst kennengelernt habe. Deswegen, also vorher war das eine Welt für sich und wir waren überhaupt nicht mit dem Laufsport interessiert und hatten gar keine Beziehung so gehabt.
Das heißt, ihr habt auch nie irgendwie in der Schule oder während des Studiums oder sowas irgendwie mal was gemacht oder just for fun irgendwie, keine Ahnung, mal um den Chemnader Stausee da in Bochum gerannt oder sowas oder bei euch um den Harkortsee?
Nee. Sagen wir so, ich hatte schon immer auch immer Sport gemacht, das war natürlich auch. Aber das war dann wirklich dann auch mal so eine kleine Runde um den See. Das war aber wirklich dann also so auf, keine Ahnung, 6 Minuten 30 Level für einen Kilometer. Also wirklich einfach ganz just for fun. Und deswegen strukturierter haben wir gar nicht vorher gemacht.
Ja, und Natascha, bei dir, also du sagst ja Fitnessstudio so ein bisschen. Hast du dann da irgendwelche Spinningkurse geballert oder hast du irgendwie dicke Gewichte gestemmt, um da Muskeln aufzubauen oder Pilateskurs oder was hast du da getrieben?
Also so eine ganz normale Mischung aus Cardio und Krafttraining, aber nichts Besonderes. Also nee, also einfach normalen Fitness-, Gesundheitssport in dem Sinn und mich fit gehalten, ja.
Ja, aber ja. Da haben wir schon trotzdem einiges richtig gemacht. Deswegen da war dann schon die Grundlage. War halt jetzt auch nicht, dass sie nur einmal die Woche gegangen ist schon. Das war schon kontinuierlich. Und deswegen hatte ich schon eine gute Ausdauer auch dann schon gehabt.
Also das Ding ist, ich habe halt relativ spät überhaupt angefangen mit dem Sport. Ich hatte lange als Kind und Jugendliche Asthma, wirklich schwer. Und habe dann Anfang 20 so für mich angefangen, wirklich ganz leicht mit Fahrrad fahren und mir das selber ein bisschen wegtrainiert quasi. Und bin dann so dabei geblieben beim Sport, aber mit dem Laufen, das war für mich auch echt eine Hürde.
Ja, aber tatsächlich, also Motivation ursprünglich, Gesundheitssport und einfach gucken, dass du von diesem Asthma irgendwie wegkommst und also jetzt gar nichts mit irgendwie leistungsorientiert oder Bodyshaping oder sonst was, sondern als reine, wirklich, ich weiß, dass mir das gesundheitlich gut tut, das war deine Motivation.
Ja, genau.
Absolut, okay, ja. Krass. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also wenn Markus jetzt auch sagt, ja, schon regelmäßig was gemacht, bist du jeden Tag dann im Fitnessstudio gewesen oder 2, 3 Mal die Woche? Oder wie war so der Aufwand dann jetzt in den letzten paar Jahren, also bevor du mit der Rennerei so richtig angefangen hast?
Doch, schon täglich auch. Also ich habe wirklich täglich meinen Sport gemacht, also das schon, um einfach auch gesund zu bleiben, fit zu bleiben, das im Griff zu behalten, dass ich ja halt keine Atemnot mehr bekomme und das war mir schon wichtig. Aber halt wirklich auf Gesundheitsbasis mehr gesehen, ja.
Ja. Und bei dir, Markus, irgendwie mal Fußball gespielt oder sowas als Jugendlicher, wie man das so macht als Junge oder Basketball, keine Ahnung.
Basketball bin ich so klein gewesen. Nein, Fußball gespielt, Tennis viel gespielt und und irgendwann habe ich dann Golf angefangen zu spielen. Also deswegen, also das war dann eher
Ausdauersport, ja.
Ausdauersport dann eher. Nein, deswegen. Aber es war trotzdem immer ein wichtiger Teil unseres Lebens, dass wir halt schon auch Sport was gemacht haben. Das gehörte immer dazu. Und wie gesagt, dann genau 2017, dann mit den erstmals dann ein Training und dann Halbmarathon Venlo.
Genau.
Sind wir dann gelaufen. Das war halt dann auch schon super. Das hat dann richtig Spaß gemacht und das hat sich auch dann toll gemacht. Und da hat man halt schon wirklich dann auch gemerkt, dass da wirklich viel, viel Potenzial hat bei ihr ist.
Ja, Wahnsinn. Also tatsächlich super spät angefangen und dann direkt irgendwie nach ein paar Jahren zumindest im Volkslaufbereich dann vorne mitgemischt. Jetzt ist ja nicht nur so, dass ihr irgendwie ja eben relativ spät mit der Rennerei angefangen habt, sondern auch die Rahmenbedingungen dürfen ja einigen unserer Hörerinnen und Hörer hier sehr bekannt vorkommen. Das heißt irgendwie, ja, man will irgendwie auch noch sein Geld verdienen. Das funktioniert selbst bei den Leistungen mit der Rennerei noch nicht. Also ja, normaler Job, Familie. Ihr habt 2 Kinder, wenn ich das richtig sehe, ja?
Genau, ja. 2 Mädchen, ja.
Wie alt sind die und wie kriegt ihr das gemanagt alles?
Also noch 7 und 3 sind die jetzt. Wir haben schon einen sehr strukturierten Tagesablauf, würde ich sagen, aber immer mit der Mut zur Lücke auch so ein bisschen und sind halt froh, dass wir Oma und Opa in der Nähe haben, die sich da auch ganz liebevoll um die Mädels kümmern und wirklich ganz nah an uns dran wohnen und auch ganz nah an den Mädchen dran sind und uns da super unterstützen. Also ohne, wenn man jetzt wirklich in dieser richtigen Vorbereitung ist, also wie es jetzt für Hannover war, ohne das Netzwerk wird es halt auch nicht funktionieren, muss ich sagen. Also da geht das dann auch nicht. Aber ansonsten ist es relativ unspektakulär bei uns, würde ich sagen, an sich. Also klar, wir machen morgens uns dann zusammen fertig und zum Glück kriegt das Markus geregelt, dass er die Mädels dann morgens mitnimmt auch in die Kita und in die Schule und dann kann ich mich in Ruhe fertig machen und meine erste Laufeinheit machen oder manchmal mache ich eine, manchmal zwei und dann kann ich unten bei uns im Büro halt auch duschen und dann habe ich noch bis 14, also von 10 bis 14 Uhr Zeit, um zu arbeiten. Ja, und dann geht's halt in unsere Nachmittagsaktivitäten, da hole ich die Mädels wieder ab und dann haben die halt ihr Programm, was wir da abfrühstücken und das funktioniert eigentlich ganz gut, ja.
Wahnsinn. Und wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, jetzt 7 und 3 Jahre alt, das heißt, du hast erst mit der Rennerei angefangen, als zumindest Kind 1 irgendwie schon da war und das macht das Ganze ja auch nicht unbedingt leichter.
Ja, genau. Ja, da war unsere Große, die Emilia, die war schon da. Genau, da haben wir die halt morgens zusammen ganz früh in die Kita gebracht und haben dann unsere Runden gedreht. Es war so kalt auch immer, aber ja, das hat aber auch gut funktioniert. Und genau, dann haben wir 2018 habe ich mal ein Jahr Pause gemacht mit dem, also zumindest mit dem schnelleren, ambitionierteren Laufen, weil wir halt gesagt haben, gerne noch ein zweites Kind und dann ist es ja schon auch schwierig und dann kam 2019 unsere zweite Tochter, genau, und dann habe ich wieder danach relativ schnell angefangen sogar. Und
danach ist quasi Feuer frei. Ja. Kinderplanung ist durch, wir sind komplett. Und dann jetzt halt wirklich dein Fokus dann auch im Training auch mal an Grenzen zu gehen, sich da weiter zu entwickeln. Deswegen alles so ein bisschen dann zu seiner Zeit quasi. Ja. Klar, Prio ist Familie, Kiddies, dann unsere Firma. Aber mittlerweile dann halt als drittes, wichtigstes Projekt ist halt jetzt die Laufkarriere von Natascha, weil speziell dann im letzten Jahr dann wirklich schon tolle Erfolge halt dann auch waren für uns, wo wir auch gemerkt haben, dass da wirklich richtig Potenzial ist, war ja bei den deutschen Meisterschaften eine dritte und vierte bei den 10 Kilometern Straße und auf Halbmarathon, wo wir auch gemerkt haben, mit einem bewussten, strukturierten Training und einem Ablauf drumherum, dass da Natascha extrem viel Potenzial halt auch hat. Und deswegen hat es uns letztes Jahr dann extrem viel Mut gemacht und haben wir gesagt, dann gehen wir jetzt auf die Marathon-Distanz, weil das an sich ihre Stärke halt dann auch ist, wirklich dann sehr konstant, kontinuierlich mit einer sehr, sehr krassen Ausdauer in die Belastung zu gehen und kommt damit sehr, sehr gut klar. Deswegen, da wollten wir halt mal gucken, was so ein bisschen geht.
Ja, hat schon verdammt gut geklappt, muss ich sagen, bisher. Und natürlich gehen wir auch gleich nochmal genauer ein auf diesen berühmten Hannover-Marathon, wo ich ja nun live dabei sein durfte auch und was eben der erste Marathon von Natascha dann auch war. Aber ich möchte einfach nochmal so ein bisschen diesen Einstieg in diese Rennerei so ein bisschen hinterfragen. Also, okay, Markus, du warst jetzt schon ein bisschen dabei, wusstest so ungefähr, okay, es gibt irgendwie Dauerläufe, es gibt irgendwie Intervalltraining, so Pausen sind auch relativ wichtig, ne? Und jetzt hast du dann direkt den Trainer für Natascha gemacht oder habt ihr euch nicht auch mal in die Haare gekriegt, weil ihr irgendwie unterschiedliche Meinungen hattet? Weil das ist ja auch nicht immer so einfach, ne? Wenn jetzt einer damit anfängt und der andere sagt dann so und nee, ich sehe das aber ganz anders. Und außerdem, Laufen ist ja auch nicht sofort von Anfang an jedermanns Sport. Wie hat das am Anfang so funktioniert?
Kein Kommentar von mir jetzt.
Du mal weg, wenn ich Natascha was erzählt.
Genau.
Ja, wir haben halt aus dem Internet uns da so ein bisschen reingelesen und da halt auch geguckt, was es da an Plänen gibt uns da orientiert dran und ja, diskutiert wird öfters mal, ja, weil Markus schon versucht, mich zu bremsen und ich mich nicht so gerne bremsen lasse. Ja, aber an sich kriegen wir das immer schon ganz gut hin und auf einen Nenner. Doch, das passt ganz gut. Es ist halt für mich ganz gut. Er ist natürlich auch sehr nah dran. Er lebt mit mir zusammen. Er kennt mich. Er weiß, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn die Kinder mal nicht mitspielen oder wir schlechte Nächte hatten, und kann da mich gut beraten eigentlich in den ganzen Sachen. Und ja, er weiß auch, was er mir zutrauen kann. Also viele, die von außen halt drauf schauen, denken vielleicht: Oh Gott, nein. Wie kannst du sie so hart belasten? Und sie ist so klein und dünn und das geht doch nicht, die geht ja noch kaputt dabei. Aber er weiß das schon ganz gut, was er mir zutrauen kann und was nicht und was ich kann und was nicht.
Ja, und jetzt Trainingssteuerung, Trainingspläne, du hast das gerade so schön gesagt. Ja, wir haben dann da im Internet mal ein bisschen nach ein paar Trainingsplänen geguckt. Ich meine, ihr habt beide irgendwie mit Laufsport super spät angefangen. Ja. Und jetzt höre ich da raus, ihr habt noch nicht mal irgendwie einen Profi-Trainer am Start, der euch da irgendwie berät. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, wir kriegen da gerade die Kurve.
Ja, genau.
Also war natürlich immer so ein Thema, dass wir dann auch im letzten Jahr auch überlegt haben, holen wir hier dann nochmal weitere Expertise dazu. Aber unterm Strich hatten wir selber noch so viele offensichtliche Schraubstellen beziehungsweise offensichtliche Optimierungsmöglichkeiten im Training, die wir selber jetzt mal heben wollten. Deswegen hatten wir das noch gar nicht als nötig gesehen. Aber genau, du sprichst das richtige Thema an, um jetzt wirklich dann nochmal, vielleicht sich nochmal weiterzuentwickeln, wird es dann einfach halt auch mit Hobby-Infos dann auch schwierig. Deswegen sind wir da jetzt froh, dass wir da jetzt auch einen Coach jetzt auch am Start haben, der jetzt nach Hannover jetzt auch eingestiegen ist. Und da merken wir jetzt ja schon, dass da nochmal ganz, ganz andere Inputs kommen, nochmal ganz andere Hinweise, nochmal andere Trainingsaspekte, auf die wir uns halt jetzt sehr, sehr freuen.
Ja, das ist echt wie so ein Neustart jetzt nochmal. Ganz, ganz toll.
Ja, also Laufen ist einfach, heißt dieser Podcast, liebe Leute, ne, da, wenn ihr draußen zuhört und ihr habt gerade gemerkt, tatsächlich kann Laufen nicht so schwierig sein, wenn man es schafft, als Autodidakt, ja, mit Familie, mit Job und allem Zip und Zap in, ich sag mal, jetzt nicht hohem Alter, aber doch für Läufer nicht typischen Einstiegsalter, wenn man es schafft, damit noch in die deutsche Spitze zu kommen, das ist ja sensationell, ne, dass man sowas hinkriegen kann, ohne dass da jetzt ein riesen Team dahinter steht und wer weiß was für Fachkenntnisse, sondern dass man einfach sagt, okay, hier sind die Basics und jetzt schauen wir mal, es muss, na klar, in dem Fall, Natascha ist ein Riesentalent, ich glaube, das hat jeder mittlerweile hier kapiert, ja, da muss natürlich auch irgendwie was kommen, das kann nicht jeder, ja, aber es ist möglich und das finde ich schon richtig, richtig heftig. Jetzt muss ich nochmal so ein bisschen nachhaken, weil viele, ne, also sehr ehrgeizig seid ihr beide, ja, ganz klar, haben wir, glaube ich, auch schon kapiert, aber bei vielen ist das genau auch ein Problem. Denn gerade wenn man merkt, man hat da ein Talent und es läuft gut und die ersten Schritte hat man hinter sich und jetzt kommen die Erfolge und dann will man zu viel und ganz, ganz viele Leute, die ich auch einfach kenne, so aus meiner Leistungssportzeit, Riesentalent, Riesenmotivation, aber von einer Verletzung dann in die nächste gerannt, weil immer ein Tacken zu viel. Und das hast du gerade, Natascha, ja auch schon angesprochen, ne? Ja, der Markus, ne, dann haben wir da unsere Pläne und die Leute gucken von draußen drauf und sagen, oh, wie kann der nur so hart belasten und so. Das funktioniert aber auch oder war das auch in der gerade Einstiegsphase so, dass du, ich sag mal, Schienbeinkantensyndrom, Knochenhautentzündung, Knieprobleme, Achillessehne, so diese typischen Überlastungsdinger, hast du die alle schon hinter dir?
Also es ist echt so ein Ritt auf der Rasierklinge, aber das muss ich auch sagen und ja, zwischendurch komme ich dann auch immer wieder an den Punkt, wo ich merke, es fängt dann an, weh zu tun und dann ist der Punkt, wo Markus dann halt sagt, oh, jetzt nimm raus und wir anfangen zu diskutieren und klar hat mich das auch schon mal nach hinten geworfen und gerade so Schienbeinkantensyndrom, ja, das kenne ich sehr gut, das ist so, Schienbein ist meine große Schwachstelle, das habe ich jetzt festgestellt, aber ja, an sich bin ich bis jetzt zum Glück verschont geblieben von größeren Verletzungen, weil wir da relativ schnell und gut auch reagieren und ich auch mittlerweile zum Glück ein ganz gutes Netz habe. Ich habe einen sehr, sehr guten Arzt, der mich da berät, da bin ich total froh, über meinen Arzt und dadurch.
Wer ist das? Da sind immer alle sehr neugierig, die vielleicht bei euch aus der Region kommen.
Gerne. Das ist der Dr. Zuvanelis. aus Lünen und über ihn habe ich auch den weltbesten Physiotherapeuten kennengelernt. Das ist der Holger Remmers und also ohne die wäre das auch nicht möglich gewesen, glaube ich, dass ich da jetzt so gut und verletzungsfrei da am Start stand. Da war ich wirklich auch regelmäßig und das braucht man auch. Also das auf jeden Fall.
Das ist halt jetzt auch unsere Lernkurve, auch wenn das jetzt alles so positiv klingt. Diese ganzen Sachen, die du angesprochen hast, Jan, die haben wir auch alle schon gehabt. Also deswegen, das ist auch mal eine Marathon-Vorbereitung gegangen und mussten nach 3 Wochen abbrechen, weil der Körper da nicht mitgespielt hat. Also gerade die Situation, dass wir wirklich da ein Netz von, ja, auch Profis um uns haben, die uns unterstützen, also gerade Orthopäden oder Physios, das haben wir jetzt auch erst jetzt seit einem guten, Dreivierteljahr halt jetzt auch, weil wir das gemerkt haben. Das ist einfach so, du wirst immer wieder in Verletzungen reinkommen. Und das Gefährliche am Leistungssport ist halt, dass man sich dann ja nicht die Pause gönnt, wie ich als Amateur oder als Hobbyläufer. Dann sage ich, ich gehe jetzt 6 Wochen nicht laufen. Aber das funktioniert halt nicht. Wenn du ambitioniert bist, musst du dranbleiben. Deswegen musst du halt dann gucken, dass du dann auf deinen Körper hörst und frühzeitig dann da irgendwie Hilfe bekommst. Deswegen, das haben wir halt auch schon alles. Auch schon durchgespielt vorher.
Du musst halt genug machen, um dabei zu da vorne mitzuspielen. Da muss man halt genug machen, aber halt auch nicht zu viel, dann wieder abzuschießen und verletzt zu sein. Und da den Weg zu finden, das ist natürlich schwierig.
Absolut. Und wer ist da von euch derjenige oder diejenige, der dann sagt, irgendwie jetzt Handbremse ziehen und jetzt mal Pause machen?
Markus.
Ja, das bin ich natürlich dann schon, auch wenn Tascha gerade gesagt hat, dass ich sie auch mal fordere, unterm Strich. Es ist jetzt dann trotzdem immer noch unser Hobby in Anführungszeichen. Also Prio liegt auf Familie und Kinder und es ist nicht Sinn, uns jetzt hier zu verheizen. Im Gegenteil, oder Natascha hier zu verheizen. Und da muss man ja auch sagen, dass durch diese beiden Kollegen, die gerade Natascha genannt hat, das sind halt wirklich Sportbegeisterte, die das halt mitfeiern und mitfiebern und sich auch so viel Gedanken machen. Und das brauchst du dann halt, wenn du wirklich dann in die erweiterte Spitze halt dann auch rein möchtest.
Ja, das ist auch so wichtig, wirklich, dass man da Leute um dich herum hat, die das mitfeiern und da auch Bock drauf haben. Also das merken wir immer wieder.
Ja, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man solche Leute kennenlernt, die ist auch im Laufsport besonders groß, denn da gibt's einfach halt auch total viele, die eben vielleicht selber laufen oder Läufer irgendwie im Bekanntheitsgrad haben, im Bekanntenkreis haben. Das heißt, Sport an sich hat schon geiles Image und da findet man immer irgendwie Bekloppte, die das auch toll finden. Aber ich glaube, Laufsport ist da nochmal ganz besonders weit vorne. Das macht natürlich dann richtig viel Bock. Mein Hauptaugenmerk so oder einer der Hauptaugenmerke war, als ich so richtig aktiv war, eben ja auch immer, Leute, Regeneration ist super, super wichtig. Und Markus, du hast es gerade schon so schön angesprochen, Freizeitläufer macht dann halt mal Pause ein paar Wochen, wenn er verletzt ist und dann geht's schon wieder. Leistungssportler, Leistungssportlerin kann das nicht machen. So, klar, Physio, Arzt und so weiter. Aber Mittagsschlaf, überhaupt genug Schlaf. Wie funktioniert das denn bitte bei euch?
Also Mittagsschlaf, das funktioniert nicht, aber ich habe natürlich schon darauf geachtet in der Vorbereitung dann auch genug Schlaf zu bekommen. Also das ist schon ein wichtiger Faktor für mich gewesen und ja, man muss da schon diszipliniert sein. Also ich habe dann echt geguckt, wenn ich abends die Mädels im Bett hatte, habe ich schon die Große so ein bisschen ins Bett getrieben, so, Emmy, es ist Zeit, Mama muss auch ins Bett und dann bin ich quasi mit ihr dann auch schon schlafen gegangen. So kurz mal abends.
Ja, 20 Uhr, 20.30 Uhr.
Ja, dann war für mich der Tag auch zu Ende, weil sonst kommst du nicht auf deine Stunden und die braucht man schon. Also und ich brauche das auch. Also auf jeden Fall, das ist schon wichtig.
Okay, also das, was wegfällt, ist das, was vielleicht viele von uns sonst so machen, abends nochmal am Handy rumdaddeln oder nochmal 3 E-Mails schreiben. Das wird weggekürzt und dafür wird dann mehr geschlafen.
Ja, und auch so das ganze Sozialleben so ein bisschen, das liegt halt auch so ein bisschen lahm natürlich dann. Ne? Also mit Freunden da viel abends noch machen und so, das spart man sich dann. Genau.
Und wie ist das?
Mehr freut man sich dann danach drauf wieder.
Genau, hat der Freundeskreis bei euch da Verständnis dafür auch? Oder gibt es da auch manche, die dann sagen, ey, ihr spinnt doch total, ihr beiden, und was soll der Quatsch?
Ja, absolut. Ich muss echt sagen, wir haben die besten Freunde, die man haben kann. Also die da so ein Verständnis für haben und da quasi auch nach den 3 Monaten oder 10 Wochen, die wir jetzt hatten, auch wieder da waren dann danach und mit uns gefeiert haben und auch als den Lauf halt so mitgefeiert haben. Und wir haben so viele Screenshots bekommen und Videoaufnahmen, wo die mit ihren Kindern zusammen vorm Fernseher saßen und es gefeiert haben. Also ich war so den Tränen nahe und so gerührt davon. Das ist unglaublich. Also ganz, ganz, ganz toll. Die weltbesten Freunde und ja. Aber auch hier in der Stadt, wenn ich jetzt laufen gehe und wie viele positive Rückmeldungen ich hier bekommen habe in unserer Stadt, ist es gigantisch. Also ich feiere das immer noch sehr.
Also, ja, ja, also alle, die Herdecke jetzt nicht so richtig einschätzen können, wie viele Einwohner habt ihr da? Das ist alles sehr überschaubar bei euch, ne?
Ja, Herdecke hat 24.000 Einwohner und wir laufen unten am Hengstersee, Harkortsee. Und es ist eine schöne Laufgegend und viele Läufer und da kennt man sich halt. Und genau, es ist einfach toll. Sie kriegen dann schönes Feedback und das pusht natürlich auch. Zeigt, dass man irgendwie, ja auch, genau, auch den Breitensport dann auch Freude macht. Weil das, was du auch sagst, ist, dass man einfach, dass es ein toller Sport ist. Man ist draußen, man bewegt sich, man tut seinem Körper was Gutes. Und das kriegen wir einfach auch mit, dass viele sich das feiern und auch toll finden.
Mm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch dieses wieder mal, man weiß halt, was dahinter steckt, ne? Und deswegen können die Leute auch, wenn die, keine Ahnung, den Marathon in 4:50 rennen oder in 6 Stunden rennen, das natürlich mega einschätzen, ne? Wenn da jemand kommt und rennt dann mit den ganzen Rahmenbedingungen gerade, die ihr da habt, dann solche Zeiten. Also richtig, richtig geil. Und das ist natürlich toll, wenn man sowas dann auch zurückgespiegelt bekommt. Das ist bei den Läufen schön, aber das ist beim Training natürlich genauso. Ich würde noch mal gerne wissen, wir haben so ein bisschen gerade schon reingehört, ja, wie so ein typischer Tagesablauf ist bei euch, dass ihr auch das Training da reinbekommt. Aber jetzt bin ich mal ganz indiskret. Das können wir nachher wieder rausschneiden, ne? Wenn ihr sagt, das war jetzt nichts. Ne? Aber einfach aus gegebenem Anlass, weil ich hatte gestern wieder keine Lust, Geschirr zu spülen. Wie teilt ihr denn sowas auf? Wer macht die Wäsche? Wer muss Geschirr spülen? Habt ihr vielleicht eine Putzfrau, die euch unterstützt? Wie kriegt ihr das sonst hin? Ja, ich weiß, Oma und Opa schieben ab und zu Einsatz. Habe ich auch schon ganz neugierig hingehört. Aber da kommt ja auch zusätzlich zu Arbeit, zu Kindern, zu Training einfach unheimlich viel, was einfach Zeit frisst, was aber gemacht werden muss. Wie managt ihr das denn noch alles?
Ja, das klingt ja erstmal gravierender, als es wirklich ist. Klar, wir teilen uns das schon sehr, sehr gut auch auf. Also gerade, dass ich halt dann morgens früh den kompletten Stress und Zeitdruck mit den Kindern habe. Man läuft ja immer gegen Deadlines. Mhm. Kurz vor 8 müssen wir in der Schule sein. Deswegen, das ist halt schon mal so ein Punkt, das übernehme ich halt dann komplett. Und vom Prinzip, irgendwie, wir haben uns halt hier auf den setzen halt den Fokus auf diese Sportsachen und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das passiert so nebenher. Ja. Ich bin halt dann meistens lange auf der Arbeit, dann mache ich halt dann da noch meine Sachen und irgendwie kriegt das Natascha auch dann immer abends dann auch gut hin, irgendwie auch noch den Haushalt dann dazu schmeißen. Aber man muss einfach trotzdem auch ehrlich sein, man darf nicht so perfektionistisch halt sein. Also irgendwie ist es immer irgendwie, man muss halt Prioritäten setzen und dann muss man auch über andere Sachen auch mal hinwegsehen. Und wenn irgendwie dann mal die Spülmaschine noch nicht durch ist oder sonstigen Sachen, also, dann muss man drüber stehen. Deswegen, das ist halt wichtig. Man darf nicht immer glauben, dass das alles einfach ist und dann man muss wissen, was man für Ziele hat und dann muss man die halt einfach hoch priorisieren und andere Sachen ein bisschen entspannter halt dann auch sein.
Ja, und die Große ist natürlich jetzt auch schon soweit, die hilft immer ganz gerne, die Kleine sogar auch. Also alle helfen immer ganz gerne und das kann man dann auch für sich nutzen und so ein bisschen integrieren. Und aber gerade abends, das geht ganz gut.
Okay, Respekt. Jetzt nochmal zu diesem, Markus, du arbeitest dann lange. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, wie gesagt, ne, es war kaum was zu finden zu deinen sportlichen Erfolgen. Ne,
aber ja, welch Wunder, ja.
Genau. Aber deine Firmenwebseite, die habe ich gefunden vom MIT, ja, könnte man so ausdrücken. Ja. Ist aber nicht das, wie heißt es, Massachusetts Institute for Technology oder sowas.
Das ist ein anderer Name. Wir haben eine kleine Unternehmensberatung. Sitzen ja auch in Herdecke hier unten und kümmern uns um IT, um IT-Prozesse, um große Projekte, auch im SAP-Umfeld. Deswegen, also ich bin von Hause Informatiker und also Wirtschaftsinformatik. Ja, und ja, da haben wir eine kleine Firma. Und das gibt uns aber auch die Möglichkeiten, dass wir auch unsere Tage halt auch frei einteilen können. Also deswegen ist es halt so, dass ich dann nachmittags öfters einmal mich dann um familiäre Themen dann kümmern kann und dann auch nochmal wieder abends einsteigen kann. Plus, was vielleicht schon nochmal wichtig ist, auch mein Jobbild hat sich extrem verändert und deswegen kann Natascha jetzt, glaube ich, auch wirklich so Gas geben. Ich war früher beruflich sehr, sehr viel unterwegs. Also vor Corona war ich 3-4 Nächte die Woche her unterwegs. Und wenn das jetzt noch so wäre, dann würde das halt auch mit dem Leistungssport halt auch nicht funktionieren. Ja. Also ich habe jetzt ein ganz geregeltes Leben, bin quasi einfach unten bei uns im Büro und immer hier im Zugriff. Und das ist halt auch jetzt für uns, für unsere sportliche Karriere einfach auch wichtig.
Ja, und du arbeitest dann mit Natascha oder was machst du dann?
Ich ich kann nicht programmieren und bin keine Informatikerin, aber ich versuche im Bereich Backoffice da den Markus den Rücken frei zu halten und kümmere mich um alles im Hintergrund.
Ja, auf wie viele Stunden kommst du da arbeitstechnisch? Kannst du das so grob überschlagen pro Woche? Weil Fulltime wird das ja nicht sein. Das funktioniert ja voll und
gar nicht. Ja, schon Fulltime.
Aber auf 7 Tage halt aufgeteilt in der Woche. Also ich kann das wirklich flexibel einteilen, dass ich halt ja wirklich vormittags nach dem ersten Block dann noch ein paar Stunden arbeiten kann. Dann abends auch nochmal, wenn ich jetzt halt nicht in der richtigen Vorbereitung bin, dann kann ich abends auch nochmal was machen und halt am Wochenende dann auch nochmal.
Wahnsinn.
Wie gesagt, das ist jetzt aber auch frei einteilbar und das darf man jetzt nicht vergleichen, wie wenn man jetzt normal angestellt ist. Das ist nochmal viel, viel komplizierter. Also das dann unter einen Hut zu kriegen, ist wirklich viel, viel komplizierter, als wie wir es halt machen. Also sie kann sich das wirklich komplett frei einteilen. Es gibt dann mal eine Woche, da ist mehr zu tun. Dann habe ich mal eine Woche, da ist dann auch wirklich auch mal weniger zu tun. Deswegen, das ist halt schon ein gutes Umfeld, was halt auch so ein Sport dann auch gut begünstigt.
Ja. Ja, aber die Arbeit muss ja gemacht werden, ne? Also ich bin auch selbstständig, ne? Also und das ist auch dann auf der einen Seite ist es schön, wenn man sich das alles frei einteilen kann und das klingt auch immer ganz toll, aber ich stelle mir jetzt vor, man macht jetzt irgendwie seine Marathonvorbereitung, vielleicht 180, vielleicht 200 Kilometer die Woche, dann sind da immer noch die Kinder, die irgendwie was wollen und dann stellt man fest, naja, auf der Arbeit, jetzt eigentlich müsste ich jetzt heute Abend aber auch nochmal irgendwie 3 Stunden an den Rechner.
Ja.
Ist nicht so cool jeden Tag, oder?
Ja, natürlich, aber es funktioniert. Also wir haben es schon hinbekommen. Klar, in der richtigen Vorbereitung, da habe ich dann abends nicht nochmal auf den Rechner anmachen müssen, aber an sich, Prio hat halt immer noch so die Firma und dann kommt das Laufen, das ist schon wichtig. Also
ja, aber ist halt schon trotzdem auch ein Punkt, wo man natürlich dann auch neidisch guckt bei den Leuten, die dann halt auch bewusst auch in den Trainingslager oder so etwas halt auch gehen, weil dann bist du raus aus dem Alltag und das macht es dann halt natürlich dann nochmal einfacher, dass du dich wirklich besser fokussieren kannst. Ja, deswegen, das ist natürlich schon dann nochmal ein Vorteil.
Ja,
das wäre ein Traum, was wir das auch noch regelmäßig machen könnte, ne? Schön 4 Wochen Kenia und sonst gar nichts machen. Ja, Wahnsinn. Markus, du hast jetzt gerade erzählt, gerade durch Corona und sowas, konntest du jetzt da ein bisschen umstrukturieren auch in der Firma, dass du eben nicht mehr so viel unterwegs bist. War das eine bewusste Entscheidung auch für euren gemeinsamen Sport oder hat sich das zufällig ergeben? Da hast du gesagt, ach ja, ist in Ordnung. Oder also konntest du wirklich in deiner Firma jetzt sagen, das läuft so gut und jetzt kann ich mal die Prioritäten noch ein bisschen anders setzen mit Anfang 40?
Ja, ich würde schon fast eher sagen, dass das durch Corona sich das Arbeitsumfeld so krass verändert hat, dass ich gar nicht andere Möglichkeiten habe. Also es ist einfach so, dass viele unserer Kunden und Geschäftspartner natürlich auch selber auch mehr in Remote Work sind und auch die Situation, dass man auch über Teams und andere soziale oder Netzwerke einfach miteinander enger im Austausch ist, hat sich die Arbeitswelt dazu verändert, dass also dieses wirkliche Unterwegssein gar nicht mehr notwendig ist. Und diese Vorteile, die sehen wir halt eher. Zum Beispiel jetzt hier auch die Situation hier mit deinem Podcast. Das hat ja auch, glaube ich, auch durch Corona nochmal einen ganz, ganz anderen Drive bekommen. Und so verändert sich halt dann auch die Welt und die Arbeitswelt. Und das spielt uns jetzt hier eher in die Karten. Aber wenn es so wäre, dass ich mehr unterwegs wäre, würde ich das auch gerne wieder annehmen. Da kriegt man schon auch Lösungen hin.
Und du, Natascha, hast das dann auch sehr genossen, dass du jetzt gesagt hast, okay, jetzt ist mal irgendwie ein bisschen weniger Trubel und Markus jetzt nicht ständig auf Achse und jetzt kriegen wir das irgendwie auch zu Hause alles ein bisschen mehr gemanagt?
Ach, total, ich feiere das. Auch, dass er jetzt, er begleitet mich auch mit dem Fahrrad gerade am Wochenende und so. Also wenn ich da unterstützt werden kann von ihm und er da in Reichweite und greifbar ist für mich, ist das natürlich ein Traum. Also das macht es leichter.
Ja, ja.
War vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt gerade, auch wenn du gerade gefragt hast, wie ist unser Alltag? Genau, das war so in der normalen Woche ist das halt dann so und am Wochenende muss man halt dann schon auch zugeben, versuchen wir uns schon einen Tag auch quasi frei zu schaufeln, sei es der Samstag oder der Sonntag, wo wir dann den Long Run, die lange Einheit dann halt auch zusammen machen, mit zusammen in Anführungszeichen, ich bin dann auf dem Fahrrad, begleite dann, weil speziell das Thema auch alles rund um Verpflegung und so etwas. Das haben wir auch erst dann relativ spät auch als wichtiges Thema auch gesehen. Und das üben wir halt dann auch schon. Deswegen, also man darf jetzt nicht so tun, als hätten wir jetzt hier die perfekte Welt und würden ja alles easygoing rumjonglieren. Deswegen müssen wir dann schon auch die Freiräume schaffen.
Ja.
Ja, wie sieht das ganz konkret aus bei euch, so eine Trainingswoche jetzt? Wie viele Wochenkilometer, wie viel ist Dauerlauf, wie sieht's mit Krafttraining aus, wie schnell läufst du? Magst du mal so, also ich weiß, das ist immer ganz schwer, das so zu sagen, aber einfach mal so ein Beispiel raussuchen jetzt, vielleicht wirklich aus der Marathonvorbereitung, wo du sagen würdest, da hat's ganz gut funktioniert. Das ist so das, was ich einfach hier mal besprechen möchte.
Ja, also vor der Vorbereitung bin ich so, würde ich sagen, 120 in der Woche bis 140 gelaufen irgendwie. Und dann haben wir halt ab Januar, Mitte Januar habe ich ja angefangen, dann schon deutlich erhöht die Kilometer und sind auf 180 bis 200 dann gegangen wirklich. Das haben wir auch noch durchgezogen, bis ich diesen 10-Kilometer-Wettkampf in Dortmund gemacht habe. Und dann wurde ich ein bisschen unsicher, da habe ich... Ja, und dann haben wir noch ein bisschen reduziert wieder, also 3 Wochen vorher noch mal reduziert auf 120, 140 bis zum Marathon hin, würde ich sagen, ja.
Naja gut, aber wie sieht so eine Woche aus, wolltest du ja quasi wissen, so, welche Trainingselemente, Einheiten wir hatten. Also vom Prinzip, denke ich, wir hatten halt mehr oder weniger eine 7-Tage-Woche.
Ja.
Also das waren wirklich wenig trainingsfreie Tage. Das muss man halt dann schon auch sagen. Und ja, wir hatten natürlich die klassischen Elemente. Sei es auf der einen Seite am Wochenende dann die Long Runs, die dann auch wirklich hinten raus lang waren, also dann auch über 35 Kilometer natürlich auch. Die hatten wir, wo wir dann unterm Strich auch viele ums Renntempo dann auch gegangen sind. Also das war halt auch vielleicht so ein Thema, dass wir zu spät und zu wenig Renntempo trainiert haben. Deswegen, das war so ein Thema. Aber das war jetzt am Wochenende. Und sonst hatten wir natürlich dann
einfach viele, viele Läufe. Morgens dann eine Stunde, dann manchmal nachmittags nochmal einen kurzen Lauf dazu oder dann auch mal ein bisschen längeren Lauf, 1,5 Stunden in der Woche. Ja, Stabi-Training natürlich habe ich da dann mit dabei gemacht, gedehnt, alles, was man so liest, was gut tut irgendwie und bestem Wissen und Gewissen gemacht, ja.
Ja, und Intervalltraining, also auch, keine Ahnung, sei es 6x2, 12x1 Kilometer, auch mal ganz
aber schon längere,
bittere Sachen, auch mal 30, mal 400, also deswegen, das war so ein Querbeet, verschiedene Reize halt auch gesetzt und
7x3 schnell und verschiedenste Sachen, also
okay, also wirklich auch lange Intervalle und wenn kürzere, dann dafür ganz, ganz viele, sodass man da auch auf eine ordentliche Gesamtsumme kommt. Das ist tatsächlich immer das, was ich auch ganz oft gefragt werde. Ja, ich mache jetzt mal ein Intervalltraining und dann wollen die Leute einen Halbmarathon vorbereiten und machen dann irgendwie 3x1 Kilometer, wo ich dann denke so, nee, das ist jetzt ein bisschen wenig. Also tatsächlich der Klassiker, wenn Intervalle, dann entweder die Abschnitte selber sehr lang oder wenn die Abschnitte kürzer sind, dann halt sehr, sehr viele. Auf die Woche aufgeteilt. Wie oft habt ihr ein Intervalltraining gemacht und wie oft war eben dann langer Dauerlauf? Also wir hatten klassischerweise früher so 1 bis 2 Mal eben härtere Intervalle oder vielleicht ein Tempo-Dauerlauf, was ja im Prinzip so ein bisschen, ja, ein sehr schneller Dauerlauf in Renngeschwindigkeit ist, plus ein Longrun und der Rest war im Prinzip so mit Dauerläufen gefüllt. Ist das so in etwa eures oder wie oft habt ihr Intervalle reingeknallt und wie oft den Longrun?
2 Mal die Woche, würde ich sagen, Intervalle, genau. Und einen längeren Lauf einmal die Woche oder auch alle 10 Tage dann mal, also so um den Dreh, also nicht kürzer auf jeden Fall als 7 Tage dazwischen.
Genau, keine 2 30er in der Woche,
genau.
Sondern dann nur ein. Und die Dauerläufe, ja, das war halt auch so ein Thema. Die waren halt immer zu schnell. Das ist halt so ein Thema. Mit zu schnell meine ich halt deutlich zu schnell. Also die gingen dann immer auf hinten raus, ja, deutlich unter 4 Minuten nach Schnitt.
Wow.
Mit deutlich meine ich deutlich. Und das ist halt auch so ein Thema, das klingt zuerst mal gut, wenn man immer sagt, man rennt schnell, aber das ist halt für alle wichtig, dass man halt möglichst auch mal langsame Läufe macht und schnelle. Also das ist halt wichtig. Ich hatte jetzt auch von irgendwelchen, auch von Profiläufern natürlich auch gehört, dass die teilweise 6 Minuten 30er Schnitt dann auch laufen, um dann halt dann auch wieder mal mit einer 3 Minuten auf Kilometer Schnitt dann halt auch damit spielen können, damit auch dann der Körper ein bisschen mehr sich schont und nicht immer in die Belastung geht.
Das ist halt so meiner Unsicherheit auch irgendwie geschuldet gewesen, dass ich mir immer wieder beweisen musste, ja, ich kann es, und dann immer wieder zu schnell wurde. Und ja, ich muss es lernen jetzt. Und gerade jetzt mit meinem Trainer, den ich jetzt neu habe, mit dem Florian Hannerkamp, der bringt mir jetzt das langsamere Laufen auch bei, und ich versuche da jetzt auch mehr drauf zu achten.
Genau, vielleicht ganz kurz, auch wenn es, okay, wir sind gerade über den Dr. Florian Hannerkamp. Deswegen ganz, ganz toll, dass der uns unterstützt. Das ist so eine Universität Bochum, den haben wir kennengelernt, auch schon im letzten Jahr ein, zwei Mal, weil wir bei ihm Leistungsdiagnostiken halt auch gemacht haben. Und dann haben wir halt mit ihm fachgesimpelt und einen sehr, sehr guten Austausch gehabt. Und er ist auch selber Leistungssportler, war halt auf Hawaii mehrfach und bringt dazu halt noch...
Triathlon, liebe Leute, ne? Triathlon, der ist da nicht rumgejoggt, nehme ich an.
Genau. Und ist dann halt dann, bringt das dazu noch die wissenschaftlichen Aspekte dazu rein. Und wie gesagt, mit dem arbeiten wir jetzt da zusammen. Und der achtet auch nochmal extrem darauf, dass sie dann auch oft langsamer läuft. Und auf den hört sie mehr als auf mich. Deswegen, das nehme ich hier auch ein bisschen persönlich.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Ja. Okay, das ist dann auch mal ein Externer, auch mal wichtig.
Einfach so, dass
man immer nur untereinander ist. Man ist sofort auf einer Beziehungsebene immer. Das ist also vielleicht... Ja, wird jeder wieder erkennen, dass man sich vom Partner oder von den Eltern oder so, dass das weniger sich gefallen lässt oder.
Ja, absolut. Nochmal zu den Dauerläufen zurück. Also jetzt, wie hoch ist denn deine Wettkampfgeschwindigkeit jetzt über einen Halbmarathon oder über einen Marathon, und dann tatsächlich Marathon oder Dauerlauf gesteigert bis, ist eine Sache, aber wie ist der dann im Schnitt gewesen? Weil ich kann sagen, also okay, selbst als ich, 10 Kilometer Bahn, ne, war 2,50er Schnitt oder sowas, Pi mal Daumen, Halbmarathon bin ich im Dreierschnitt Bestzeit gelaufen, Marathon war dann 3,10, so. Aber die Dauerläufe waren 3,50, 4er Schnitt bei mir im Schnitt, ne, also da war fast eine Minute dazwischen. Wie sieht's bei euch aus?
Ja, im Zweifel ist dann manchmal gar nichts dazwischen.
Ja.
Nein, das ist ja genau das mit dieser Lernkurve. Also klar, ist auf dem Zehner ist dann irgendwie vielleicht eine 3,20 so der Schnitt, den sie halt dann laufen könnte oder sollte, aber hat dann teilweise läuft dann auch eine 3,30, also wieder im Training, und dann fehlt dann da der letzte Schritt, um die letzten Sekunden dann auf dem Kilometer noch rauszuholen. Das war dann das Training, das wir da für die falschen Anreize gesetzt hatten. Und sonst war jetzt bei dem Marathon ja quasi 3,30 so schon der Plan, das zu laufen. Das war jetzt schon das, was über das Training schon auch realistisch war, und hat sie auch an sich ganz, hat sehr gut hingekriegt soweit.
Und also 3,30er Schnitt über einen Marathon, und wie schnell dann die Dauerläufe? Also wirklich auch 4 im Schnitt oder?
Ja. Ja,
die sind eher noch 3,50 auf dem Schnitt dann. Alles. Ist dann eine Stärke, aber auch dann eine Schwäche, genau, wenn man das immer macht, weil es einfach sehr belastend halt auch ist. Naja.
Das weiß ich auch.
Nein, alles gut. Ist ja immer wieder geil, dass eben, wie gesagt, viele Wege führen nach Rom, und das ist immer erstaunlich. Man darf halt nicht sagen, das ist richtig oder das ist falsch, ne? Sondern es funktionieren halt ganz, ganz viele Sachen. Das ist, finde ich, auch dieses mega Spannende, ne? Da kannst du noch so viel über Sportwissenschaft und bla 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 philosophieren, dann sagst du, ja, aber hier gibt's doch Beispiele, es geht halt auch anders, ne? Na klar, das würde ich behaupten, du bist einfach, liebe Natascha, da auch ein absolutes Ausnahmetalent, weil nicht nur die Leistung zu entwickeln ist, glaube ich, mit so einem Training schwieriger, sondern eben das Verletzungsrisiko steigt, glaube ich, enorm, wenn man halt immer in diesem quasi Wettkampfbereich trainingstechnisch unterwegs ist. Na, also Von daher genial, wie du das so verkraftest auch, ne? Und das Tolle ist ja, Mann, ne? Also nicht irgendwie zu große Hoffnungen schüren und überhaupt, aber man sollte ja schon sagen, da ist noch eine Menge Potenzial, ne? Wenn man das jetzt mal ein bisschen patenter angeht, ne? Auch da weiß man nie, für den einen ist das die richtige Methode. Vielleicht hast du die ganze Zeit schon automatisch nach der für dich richtigen Methode trainiert. Aber rein von der Wahrscheinlichkeit her würde ich sagen, das geht noch besser. Und dann, ne, ist die 2 Stunden 30 im Marathon nun wirklich nicht mehr weit weg, ne? Also da ist ja, boah.
Da sind ja, wir aber auch ganz entspannt. Ja. Das war jetzt ein tolles Debüt. Und wenn es noch besser wird, dann toll. Und wenn nicht, dann nicht. Für uns ist einfach, glaube ich, wichtig, dass wir hinterher sagen, wir haben mal alles ausprobiert, also auch jetzt mit einem neuen Trainer und wenn dann der nächste Wettkampf langsamer sein sollte, warum auch immer, dann werden wir trotzdem eine Marathonparty danach schmeißen.
Okay, dann lass uns doch noch mal ein bisschen Richtung, wie gesagt, sportliche Entwicklung auch gehen. Lieber Markus, du hast das voll schön so schön angesprochen, dass deine Frau dann auch sehr schnell deutlich schneller war als du. Kannst du überhaupt noch irgendwas mitmachen? Mal einen ruhigen Dauerlauf? Weil also ich kann im Moment keinen 3,50er-Schnitt-Dauerlauf machen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht.
Nee, das kann ich realistisch gesehen nicht. Nein, und ist, glaube ich, auch gar nicht Sinn der Sache, sondern ich mache die Begleitung mit dem Fahrrad regelmäßig und dadurch habe ich ja dann auch einen besseren Blick halt dann auch auf die Situation und kann sie dann halt auch ein bisschen begleiten, steuern und da Feedback geben, als wenn ich dann da irgendwie sofort den Maximalpulsfrequenz und mit dem roten Kopf mich dann zum Gespött da unten am See mache.
Ich hab gerade ein schönes Bild vor Augen, wie da der Trainer versucht, so aus der letzten Pfeife und dann auch nebenher zu rennen und auch mal gute Ratschläge zu geben. Das funktioniert meistens nicht so gut.
Aber sprinten kann er. Also wenn wir einen Sprint machen, dann zieht er mich immer noch ab.
Sehr schön, sehr schön. Ja, krass. Aber also es war bei mir früher damals auch schon so, muss ich sagen. Also wenn wir im Trainingslager waren und dann war Irina Mikitenko, ja, 2 Stunden 19 gerannt im Marathon, deutsche Rekordhalterin nach wie vor. Wenn die dann mit unterwegs war und ihre Dauerläufe gemacht hat, also da habe ich auch zu meinen besten Zeiten, muss ich sagen, schon manchmal meine Schwierigkeiten gehabt. Ne? Also man muss da auch mal einfach mal cool bleiben und sagen, das ist halt so. Ne? Aber wie gesagt, sportliche Entwicklung, angefangen, dann relativ schnell gemerkt, okay, da geht was, Volksläufe gewonnen, dann 10 Kilometer Halbmarathon, deutsche Meisterschaften, ja, wir reden nicht von irgendwelchen Seniorenklassen, ne, wenn wir da über irgendwie Top-Platzierung vorne reden, sondern Hauptklasse, ne, weil eigentlich, ich glaube, ab 30 oder 35 ist man ja schon bei den Senioren auch offiziell dabei, ne, ich bin ja einmal deutscher Seniorenmeister geworden, unter dem Gelächter meiner Trainingskollegen damals, nee, ne, das ist nicht das Ziel.
Nee, also Altersklassenwertungen, ja, finde ich, da freue ich mich natürlich auch drüber, aber an sich finde ich natürlich schön, wenn ich auch ganz vorne dann mitlaufen kann und ja, wenn es solange alles Spaß macht weiter und funktioniert, ja, freue ich mich darüber, dann auch vorne mitzulaufen.
Absolut, ja. Aber ich muss sagen, das finde ich schon an dem Laufsport das Geniale, dass es wirklich froh Altersklasse da wirklich auch die Sieger gibt. Also das feiere ich selber extrem ab, finde ich total toll. Und das finde ich auch das Tolle an diesem Sport, dass wirklich hier ja jeder in seiner Altersklasse halt dann so einen Wettkampf im Wettkampf auch hat. Das finde ich mega cool. Und es gibt hier den Herdecker City-Lauf. Da ist es dann auch so, dass die Siegerehrung für die Wettkampf oder für die Altersklassen. Das dauert dann noch eine halbe Stunde, weil da so viel gefeiert wird, da ist so eine tolle Stimmung. Deswegen, das ist mega cool, aber natürlich, wenn es jetzt um Leistungssport geht, dann ist natürlich, wenn man ehrlich ist, die offene Klasse, die, wo die richtige Musik halt dann auch spielt. Und da haben wir letztes Jahr tolle Erfolge eingefahren, das schon.
Ja, erzähl nochmal, was waren die größten Dinge, also jetzt abgesehen von Hannover?
Ja, das erste Mal war Saarbrücken, der 10-Kilometer-Lauf, den ich 2021 mitgelaufen bin. Und dann, da bin ich Siebte geworden. Ne?
Das war Uelzen.
Uelzen, genau. Ich bin ganz durcheinander. Und dann Saarbrücken letztes Jahr, den 10er. Und dann bin ich den...
Das waren schon deutsche Meisterschaften oder das waren dann irgendwelche? Okay,
jo. Also auch 2021 bei deutschen Meisterschaften ist die Siebte halt geworden.
Genau, und dann bin ich in Saarbrücken Vierte geworden. Und dann eine Woche später war der Halbmarathon in Ulm. Und da bin ich dann nochmal Dritte geworden. Das war echt ganz toll. Also Wahnsinn.
Ja, und das Tolle war da auch mit Alina Reh, war auf der einen Seite da, mit der hatten wir Kontakt gehabt. Oder das war aber nicht interpretiert.
Egal, wo auch immer, aber man trifft dann eben natürlich auch die Leute, die man sonst selber halt erst so, sag ich mal, aus irgendwelchen Fachmagazinen kennt oder aus irgendwelchen Artikeln. Wird man da wahrgenommen, wenn man jetzt so als Spätstarterin, als Newcomerin dazukommt und dann da auf einmal vorne mitmischt? Gucken die anderen da erstmal ein bisschen irritiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ach ja, es ist ganz, ganz komisch halt. Für mich, also ich komme halt so von außen irgendwie dazu. Viele, die kennen sich halt schon und mich kennt halt keiner, mir kann halt keiner so richtig was anfangen dann auch, ja. Glaube ich. Und aber was ich sagen muss, als ich in Ulm zum Beispiel gelaufen bin, das war ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis für mich. Da habe ich dann die Laura Hottenrott auch kennengelernt und auch Sabrina Mockenhaupt. Das waren ganz tolle Erlebnisse für mich und so nett und so offen. Also Wahnsinn, richtig, richtig toll. Und so macht das dann auch Spaß. Und ich freue mich dann darauf, natürlich auch mehr Leute kennenzulernen aus dem Sport. Und also das, was ich sagen kann, ist klar, keiner kennt mich, aber alle sind total offen mir gegenüber und nett. Also das schon.
Ja, klasse. Also es ist auch so ein Ding, ich glaube, auch da wieder im Spitzensport und im Freizeitsportbereich, es herrscht tatsächlich so ein, ja, natürlich will jeder Erste sein. Ja, natürlich will jeder irgendwie sein persönliches Optimum rausholen und es geht um Platzierung und nicht nur um Zeiten. Das heißt, man will auch besser sein als andere. Aber trotzdem dieser, keine Ahnung, Läuferinnen, Läufer, so die einsamen Wölfe, das ist es einfach nicht. Ne? Also klar, man macht sein Training und so und überhaupt, aber auch im Wettkampf, ich finde, es ist trotzdem immer auch was Gemeinsames dabei, was ich auch persönlich sehr genieße, finde ich richtig, richtig cool. Und merkst du dann so, nachdem du jetzt irgendwie bei ein paar Wettkämpfen dann vorne auch beim Deutschen mal mitgemischt hast, dass du bei den nächsten dann auch irgendwie anders wahrgenommen wurdest? Wurdest du dann irgendwie mal wiedererkannt oder hat dich auch mal ein Veranstalter mal bewusst eingeladen und hat gesagt, hier, guck mal, du bist auch damit gerannt, willst du nicht bei uns auch mal? Wie war es zum Beispiel in Hannover? Hast du dich einfach selber angemeldet oder haben die gesagt, du sollst bei uns starten?
Naja, das hatten wir dann noch selber auch angemeldet, aber genau, man merkt halt schon wirklich eine gute Response. Es kommen wirklich dann auch viele, viele auf uns zu und geben gutes Feedback. Und hatten letztes Jahr auch einen anderen Elite-Lauf dann auch mitgelaufen, wo wir dann auch, ja, auch angesprochen worden sind. Also deswegen, das ist schon wirklich ein tolles Miteinander und speziell glaube ich halt auch in dieser Community. Jeder weiß, was halt dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und deswegen unterm Strich freue ich mich und da freut man sich auch, wenn man von anderen Sportlern tolle Ergebnisse hört, weil das einen selber ja auch dann weiter pusht und dann denkt man und hat nochmal Anreiz, dass man selber dann nochmal den nächsten Step halt geht. Deswegen, das finde ich ja das Tolle an diesem Sport, dass halt durch diese klaren Zeiten man sehr, sehr gut das für sich selber auch einordnen kann und auch die Leistung der anderen halt dann auch einordnen kann und finde ich halt auch toll, was in den letzten Jahren sich da gesamt jetzt auch in Deutschland da entwickelt. Es ist unfassbar, das mitzuerleben und von außen zu sehen und jetzt auch ja auch mittendrin zu sein.
Ja, ja. Von wegen Leistungen einsortieren und Leistung würdigen und so weiter, da fällt mir natürlich das ein, wo ich auch immer selber oft nachgefragt werde. Deutsche Spitze, da seid ihr auf jeden Fall angekommen. Wie sieht das aus mit, habt ihr wahrscheinlich nicht nötig, weil irgendwie eigene Firma und sowas und scheint ja auch ganz gut zu funktionieren, aber wie funktioniert es mit Sponsoring zum Beispiel? Musst du dir deine Schuhe selber kaufen? Ihr habt gesagt, ihr habt euch jetzt mal vermehrt auch so über Race Nutrition und sowas irgendwie Gedanken gemacht. Bestellt ihr das selber? Habt ihr da irgendwie einen Partner? Wie ist das mit Physiotherapie? Kriegt man da vielleicht dann irgendwie 2 Massagen pro Woche umsonst, weil eben alle irgendwie große Fans sind auch? Oder wie funktioniert sowas? Kommt da irgendwas? Also ich vermute, ich weiß die Antwort, aber ich frage mal trotzdem nochmal nach.
Da denkst du anders. Nee, also unterm Strich machen wir das alles autark für uns selber und haben halt keine Partner, also die monetär uns irgendwie unterstützen. Aber wir haben es jetzt auch bewusst nicht forciert. Es funktioniert so. Und das ist vielleicht auch für uns auch ein Hebel, warum wir so entspannt halt auch sind. Ich weiß halt schon auch von anderen Läufern und Sportlern, dass man natürlich dann auch unter anderem Druck halt auch noch steht, wenn man noch abliefern muss, genau. Wenn man sich an gewisse Spielregeln halten muss. Und wie gesagt, da haben wir das Glück, dass wir darauf noch nicht angewiesen sind, in Anführungszeichen. Es funktioniert so, ja, für uns ist das an sich auch, glaube ich, der richtige Weg. Weil das Thema, wenn du sagst, wir sind da deutsche Spitze, also fühlt sich irgendwie trotzdem nicht so an. Also ja, ist halt so viel ja, zu weit weg. Letztens bei den Hannoveren haben wir Petros oder sonstige Leute gesehen oder auch die starken Frauen. Das sehe ich immer noch, dass die irgendwie gefühlt noch in einer anderen Liga sind. Auch von den Ergebnissen hast du recht. Da ist Natascha auch mit der Zeit, die sie jetzt in Debüt gelaufen hat, natürlich schon absolut top dabei.
Ja, also tatsächlich ganz, ganz konkret. Natascha, du brauchst neue Laufschuhe. Was machst du? Bestellst du im Internet oder gehst du in den Laufshop?
Absolut, ja, genau. Also sowohl als auch. Also Internet oder bei uns in Dortmund gibt es einen schönen Laufladen. Genau, die hole ich mir dann selber.
Ja, bis beim Buhnert dann, oder wo stehst du? Habe ich mir fast gedacht, ja. Also ich habe mir das natürlich auch schon gedacht, ne, dass da mit Sponsoring und sowas nicht viel funktioniert. Denn ich kenne das. Also tatsächlich reicht auch deutsche Spitze eigentlich nicht. Nur, selbst wenn es um Klamotten geht und sowas, ist das schon schwierig genug. Aber um wirklich finanzielle Unterstützung zu kriegen, muss man schon international auch dabei sein, internationale Chancen haben. Selbst wenn es nur darum geht, mal ein Trainingslager finanziert zu bekommen. Aber das ist halt immer ganz interessant, ne, weil viele Leute, die hier zuhören, die schätzen das natürlich völlig anders ein, ne, und denken, ja klar, ne, und da läufst du bei den deutschen Meisterschaften irgendwie mit, ne? Und da muss es doch jemanden geben, der sagt jetzt hier, tolle Werbefigur und so. Nee, ist im Laufsport tatsächlich ein bisschen anders. Ich hatte hier gestern mal wieder einen sehr interessanten Kontakt mit jemandem, ja, da wo ich meine Einlagesohlen für die Laufschuhe mal herkriege, und der macht sehr viel im Radsport auch und hat mir dann erzählt, was die Radsportler so teilweise da verdienen im Jahr. Da hat es mich also auch wieder mal so hinten rübergehauen. Ich habe nur gedacht, aha, ne, also rein finanziell Laufsport keine so gute Idee, aber darum geht's uns ja zum Glück nicht. Es ist nur wieder, wie gesagt, sehr, sehr spannend, finde ich, immer das anzusprechen. Also, liebe Leute, ja, deutsche Spitze, Marathon, und man meldet sich trotzdem ganz normal an. Auch dein Startgeld in Hannover hast du selber bezahlt oder wurde das übernommen vom Veranstalter?
Du guckst mich an, nein, das wurde übernommen, und da trotzdem auch, wenn du auf deiner Seite sagst, man wird nicht reich, aber trotzdem, ich finde schon, dass sich da was entwickelt. Dass man da schon halt auch über Preisgelder spricht und dass wir auch zum Beispiel auch für in Hannover eine super Betreuung hatten. Wir waren im Elite-Hotel, wurden da eingeladen, Essen wurde gestellt. Ja. Also deswegen, also ich finde das schon eher so, dass man, ich bin da positiv überrascht, dass da schon man echt eine vernünftige Support von verschiedensten Ebenen schon halt auch bekommt. Aber klar, okay, ist richtig dicke Geld steckt natürlich nicht dahinter. Es ist eine Leidenschaft einfach dann.
Ja, ganz klar. Okay, super, dann lass uns jetzt endlich mal auch reingehen in das große Rennen Hannover, ne? Weil jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde und ich habe einfach immer zu viele Fragen, deswegen komme ich hier oft von Hölzgen auf Stöckchen. Aber Hannover, also, ja, liebe Leute, jetzt erstmal meine Perspektive, ne? Wir bereiten diesen Marathon vor und gucken, wer ist bei den Favoriten mit dabei und so, ne? Und schauen so ein bisschen in die Meldelisten, in die Ergebnislisten, und die ganz besonderen Wunderpakete sind natürlich immer die, die einfach noch keine Marathonzeit stehen haben. So, ne? Und wenn dann einfach einmal eine deutsche Favoritin dann zwei Tage vorher absagt, wo man sich schon so ein bisschen mehr kennt und besser weiß ungefähr, wie das Ganze einzuschätzen ist, dann guckt man erstmal dumm, ne? Und dann haben, wie gesagt, Tim und ich dann mal so in die Meldeliste gesehen und geschaut und okay, ja, hier, ne? Natascha, ja, okay, der Halbmarathon ist gut, aber wissen wir alle, Marathon ist nochmal ein ganz anderer Schnack, ne? Und dann kam eben diese Aussage vorher, wunderschön, ja, die Denise hat das alles vorbereitet und sagte dann nur, du, Jan, Tim, die sind wirklich spannend, ja. Die Natascha ist da, ne, mit ihrem Mann, dem Markus und so, ne. Und ey, die sind vielleicht bekloppt, total geil, ne. Die ziehen sich ihre Trainingspläne irgendwie aus dem Internet, ne. Die haben da irgendwie überhaupt kein richtiges Coaching. Und jetzt der erste Marathon, ne. Und dann hieß es hier, ja, schade, dass die Schöneborn nicht dabei ist, weil da wären wir sonst einfach mitgerannt beim ersten Marathon, ja, ne. Und also, da habe ich schon gedacht so, Alter, was geht denn hier ab, ne. Also war schon klar, jetzt passiert irgendwas ganz Besonderes. Und ich habe gedacht, das kann auch richtig daneben gehen, ist es aber nicht. Ja, müssen wir einfach nochmal sagen, war ein Bombenrennen. Wie war das so im Vorfeld für euch? Ihr seid dann beide angereist, ja, Kinder bei Oma und Opa, und dann aber trotz allem erster Marathon, Riesennervosität auch, würde ich sagen, oder? Wie war das?
Ja, total, also ich war schon sehr aufgeregt, muss ich sagen, weil man auch so viel dann da rein investiert und dann will man das natürlich auch abliefern. Man weiß halt, dass man trainiert hat, was man eigentlich auch kann, aber trotzdem kennt man ja auch immer den Spruch, Marathon hat seine eigenen Gesetze und der Mann mit dem Hammer, und ich hatte schon ordentlich Respekt davor, Aber so das Ganze drumherum war auch einfach beeindruckend und war schön. Also wie Marc schon gesagt hat, mit dem Hotel und die ganzen Topstars da kennenzulernen und zu sehen, das war absolut beeindruckend für mich. Und ja, ich war auch sehr, sehr froh, dass wir vorher den Nicola Riechers kennengelernt haben, der uns da begleitet hat und eigentlich auch mich so die ganze Zeit da ein bisschen betreut hat quasi und beruhigt hat. Und das ist ein super Typ, zu dem wir auch echt ein freundschaftliches Verhältnis jetzt haben. Und ja,
Also ist ein sehr, sehr guter Läufer, liebe Leute, als Hintergrund, der auch selber einfach unheimlich schnell ist und der macht eben auch einen sehr, sehr guten Job als Tempomacher, als Pacemaker. Ja. Und das ist natürlich genial, wenn man so jemanden hat, der Steffen Uditschka, den hatte ich hier schon mal im Podcast auch, war früher ein sehr, sehr guter Hindernisläufer auch, macht jetzt auch noch ganz auf Tempo. Das sind Leute, die nicht nur im Rennen im besten Falle für dich da sind, sondern eben auch schon im Vorfeld, ja, bei dem sogenannten Technical Meeting, wann steht wo, welche Getränkeflasche, welche Zwischenzeiten werden angegangen, wie verhält man sich da vielleicht auch im Start, wo ist irgendwie jetzt die Warm-up-Area und solche Geschichten. Das ist natürlich top, ne, wenn man so erfahrene Leute an der Seite hat, die einen da ein bisschen unterstützen können. Das meinst du damit, ne?
Genau, das hat es dann auch für mich leichter gemacht. Ja, und dann war halt der Morgen von dem Start. Ich habe die Nacht davor wirklich nicht gut geschlafen, weil ich so aufgeregt war und war dann einfach auch froh, als dann der Startschuss dann fiel. Muss ich sagen, bin ich halt immer, wenn ich dann einfach laufen kann, dann bin ich froh. Das vorher ist schon, ist immer sehr schwierig und wenn ich dann laufe, dann geht's mir eigentlich gut und so war es dann auch. Also es fühlte sich wirklich.
Lass mal ganz stürzen. Kommen immer wieder die Fragen, wann hast du was gefrühstückt und wann war der Start?
Der Start war um 9 und um 5 bin ich aufgestanden. Also ich war eigentlich eh schon wach die ganze Zeit und dann habe ich dann auch was gegessen und
das Brötchen, Porridge, Rührei mit Speck, was gab's?
Nee, Brötchen mit Nutella, Marmelade, sowas, genau.
Super, ja, dankeschön. Und
Kaffee, genau, ja.
Okay, und dann starten.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, dass man ja auch sich die Zeit nimmt vorm Wettkampf, dass man früh genug dann auch das isst. Das ist ja ganz wichtig. Also viele verstehen nicht, warum steht man um 5 Uhr auf, wenn man um 9 Uhr läuft, dann stehe ich doch erst um 8:30 auf. Aber wenn man halt wirklich dann zu spät vorm Wettkampf dann noch was isst, das schlägt auf den Magen. Und das rächt sich dann halt irgendwie. Ja. Deswegen, wir haben auch das Motto 3 Stunden vorher. Vor dem Wettkampf nicht mehr essen. Und das funktioniert gut. Aber genau, du hattest es ja auch gesagt, das war ja die Nacht mit der Zeitumstellung. Mhm. Dementsprechend, da musste man auch gucken, dass man den Wecker richtig stellt. Das war eine sehr kurze Nacht.
Ja. Genau, und dann
war die Zeit aber relativ, ist sie auch schnell vergangen, muss ich sagen, bis dann der Start war. Also das war dann irgendwie kurzweilig, zum Glück. Ja, und dann ging es los. Und dann war eigentlich alles, von da an war alles schön, muss ich sagen. Also das war wirklich, war richtig, richtig schön. Also der ganze Lauf und die ersten 10 Kilometer sind so dahingerollt und ich wollte gefühlt schon immer schneller, aber wir haben halt auch vorher gesagt, wichtig ist, dass ich aus dem Marathon mit einem guten Gefühl rausgehe und dass ich rausgehe und sage, oh, das war schön, dass ich wieder will. Und deswegen haben wir da auch versucht, nicht noch schneller das zu machen und das war alles gut so, aber ich fühlte mich halt die ganze Zeit gut. Also klar hat man so Ups und Downs auch, gerade vom Kopf her, muss ich sagen, aber da bin ich dank Nicola dann auch echt gut durchgekommen durch diese ganzen Phasen.
Hat der dich dann auch massiv gebremst am Anfang? Weil ich hatte das Gefühl, du bist also wirklich sehr, sehr ordentlich angegangen. Ne? Also 1:14 dann bei Halbmarathon, also sprich so Richtung 2:28, 2:29, was für ein Debüt ja wirklich ein Oberknaller ist. Hat der dich da gebremst? Wolltest du da schon schneller? Wie war da so die Marschroute?
Ja, wir wollten eigentlich immer noch ein bisschen langsamer sogar anlaufen. Und wir sind schon ein bisschen schneller als geplant losgegangen, weil ja. Ja,
also hat sich so ergeben, wie das so schön ist im Wettkampf, ja.
Ja, der Job des Pacemakers ist ja wirklich in den ersten Kilometern bremsen.
Ja. Aber es war auch auf der ersten Hälfte so schön, es rollte halt einfach, weil es war ja auch viel geradeaus, die Strecke hat es einfach auch so hergegeben. Von daher hat er mich so ein bisschen auch laufen lassen, aber immer noch mit der Zeit, dass es halt nicht zu schnell wird und ich dann nicht hinten raus extrem sterbe, also.
Ja. Und du auf dem Fahrrad nebenher, Markus, dann? Und dann ab und zu mal was reingebrüllt und mal geguckt und so. Und
ja, im Gegenteil. Nervös, also, deswegen war ja auch wichtig, dass ich auch bei dem Technical Meeting ja auch dann dabei war. Genau, ich hatte quasi dann die Erlaubnis, als stille Fahrradbegleitung hat dabei zu sein. Und das war für mich dann auch wichtig, da auch mal die Spielregeln zu hören. Deswegen, also ich habe nichts reingerufen, im Gegenteil. Ich habe mich immer an der Seite, Schacken vorher, dahinter dann auch orientiert, einfach nur begleitet. Deswegen, das ist sehr wichtig. Es gibt ja Spielregeln. Und auch bei so einem großen Wettkampf gibt es ja auch wirklich viele, die darauf aufpassen, dass man sich da vernünftig verhält. Sind im Fernsehen ja auch dann übertragen worden. Aber wie gesagt, ich war nah dran und so konnte ich es natürlich sehen. Und ich hatte schon von Anfang an ein gutes Gefühl und habe das gesehen, dass sie gut in den Lauf gekommen ist.
Genau. Also, war auch schön, irgendwie ihn zu sehen und zwischendurch einfach mal so auch intensiv mal Blickkontakt zu haben. Mir hat das irgendwie unglaublich Kraft gegeben, muss ich sagen. Dann, ich habe das sehr genossen.
Ja, also tatsächlich nämlich dieses Coaching vom Rad aus, ne, während der Strecke ist nicht gestattet. Also an den Getränkestationen, da darf man dann mal was reinrufen, ne, und man darf auch tatsächlich theoretisch sich überall hinstellen und von der Seite aus was reinrufen, aber man darf eben nicht auf der Strecke mitfahren und dann da irgendwie zuquatschen und so. Das ist anders als beim Radsport, wo jetzt alle ihren Knopf im Ohr haben und dann ständig irgendwelche Regieanweisungen vom Teamleader kriegen, darf man nicht. Und sowas erfährt man dann eben tatsächlich ja auch auf diesem Technical Meeting. Ist dir das nicht super schwer gefallen auch? Weil ich meine, man ist da so emotional ja dran, ne, und hat das mitgefiebert und alles und dann will man doch unbedingt da auch noch weiter Kraft spenden und irgendwie aufmuntern und pushen und tun und machen. Super, super heftig, oder? Wie hast du das geschafft, dich da zu bremsen?
Ja, es fiel mir jetzt gar nicht so schwer, weil als auch in den Trainingssessionen, die wir zusammen machen, nicht da auf meinem Fahrrad da rumeier, sind da meine motivierenden Worte sowieso nie passend bei Natascha. Deswegen bin ich meistens auch ruhig. Deswegen, das war cool. Plus, ich hatte ja dann auch noch, war für mich auch besonders, weil ich auch mit euch dann im Fernsehen auch zu so einem kleinen Interview noch angefragt worden bin. Deswegen, ich habe da auch so ein bisschen meine eigene Story, eigenen Sachen dann noch zwischendurch noch gehabt. Deswegen, das war auch für mich mega, mega kurzweilig. Das Wetter war super, die Stimmung war super in der Stadt. Das hat da so viel Spaß gemacht, dass ich da jetzt gar nicht groß mich irgendwie zurückhalten musste, sondern ich konnte mir das alles in Ruhe ansehen und war froh, dass ich nicht laufen musste.
Ja, man ist immer sehr hin und her gerissen. Ne? Auf der einen Seite findet man ja toll und würde selber auch schnell laufen, aber so diesen Stress und diese Spannung, das ist auf dem Rad dann doch irgendwie, ja, vielleicht angenehmer, vielleicht auch noch schlimmer, weil man es selber nicht beeinflussen kann, aber es ist zumindest anders. Und okay, erste Kilometer reingerollt, Halbmarathon gut passiert, funktionierte wunderbar. Aber Natascha, du hast gerade auch schon erzählt, da kam schon dann auch, wie das natürlich immer so ist, auch so ein paar Ups and Downs. Wie bist du damit umgegangen und was war so die härteste Situation vielleicht, wo du dachtest, boah, jetzt wird's aber echt ätzend hier?
Also ganz blöd, was mal zwischen Kilometer 10 und 15 dann mal, da wurde mir auch so ein bisschen schwindelig und ein bisschen schlecht. Da hatte ich Probleme mit dieser Verpflegung, einfach das aufzunehmen, habe ich gemerkt. Und dann habe ich auch mit Nikla gesprochen, irgendwie, mir geht's nicht so gut gerade und ich fühle mich nicht so gut. Und dann hat er nur gesagt, ich soll noch weniger trinken, noch kleinere Schlücke machen. Und dadurch hat sich das wieder einigermaßen eingeruft, aber ich wollte auch gar nicht mehr trinken. Da hat er gesagt, nee, trink auf jeden Fall weiter. Und das ist mir so ein bisschen schwer gefallen. Dann klar, irgendwie nach Kilometer zwischen 25 und 30, aber das war auch nochmal so mit Ansage vorher, weil ich wusste aus dem Training, das ist so ein Abschnitt, der mir schwer fällt. Aber das wusste Nikolai auch so ein bisschen. Da hat er mich dann auch immer wieder gepusht. Der hat so echt dann auch so Takte dann angegeben, dass ich wieder in den Rhythmus kam und auch immer wieder gesagt, ja, super, jetzt bist du wieder da. Und wenn ich weg war, hat er mich wieder gerufen quasi, komm wieder ran und jetzt bist du da. Und er war halt so die ganze Zeit, war er dabei und ganz, ganz nah an mir einfach dran, ist so auf mich eingegangen. Das war Wahnsinn. Deswegen fühlte ich mich auch einfach sicher die ganze Zeit. Ich konnte mich so fallen lassen irgendwie in den Lauf. Das war ganz anders als alle anderen Läufe, die ich halt vorher hatte und so also Zehner oder Halbmarathon, weil ich so ein Vertrauen halt auch in ihn hatte. Das war toll.
Ja, und dann, also nochmal ganz kurz hier zusammengefasst, ne, weil es sind immer so ein paar Punkte, die gucke ich mir immer so raus und die betone ich nochmal ganz gerne für Leute, die sich nicht so auskennen. Da heißt es dann ganz oft, ja, irgendwann kommt der Mann mit dem Hammer und bei Kilometer 38 wird's ganz zäh. Ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei fast allen Rennen auch zwischendurch immer wieder so Situationen kamen, die mich völlig rausgebracht haben, wo ich dachte, so ein Mist, das ist doch viel zu früh. Jetzt darf doch noch nichts wehtun. Jetzt darf ich doch nicht schon hier irgendwie ein bisschen Übelkeit verspüren oder so. Genau das ist bei dir auch passiert. Ja, einmal total früh im Rennen und dann auch zwischen 20 und 25. Das ist ja viel zu früh. Also ganz normal, glaube ich, dass sowas passiert. Kam trotzdem noch mal bei Kilometer 38 oder 40 dann der Mann mit dem Hammer, weil die zweite Rennhälfte war ja dann doch zumindest ein bisschen langsamer. Und das ist ja dann auch mental sehr schwierig, wenn man merkt, verdammt, jetzt, sag ich mal in Anführungsstrichen, verliere ich langsam ein paar Sekunden.
Also es wird schon härter raus hinten, also hinten raus wirklich schon schwieriger. Für mich war es aber auch ich kann nicht gut Kurven laufen. Und jedes Mal bin ich irgendwie gefühlt aus der Kurve geflogen, musste mich wieder reinarbeiten. Das hat mich schon echt Kraft gekostet, muss ich sagen. Von daher, ja, es war schon anstrengender, aber zum Glück bin ich nicht wirklich stark hinten eingebrochen. Also ich habe die letzten Kilometer nochmal schnell laufen können, habe ich hinterher nochmal gesehen auch, und das war für mich auch gut und wichtig, dass ich da nochmal echt so auch den letzten nochmal in 3:30 nochmal laufen konnte. Und also ja, es war anstrengend auch hinten raus. Natürlich, irgendwann tun einem auch die Muskeln einfach weh, das ist so, aber ja, nicht so schlimm wirklich und so hart wie so ein Zehner oder sowas, der tut mir mehr weh. Also okay. Das ist für mich, dieses bisschen schneller laufen, ist für mich deutlich härter als einfach länger und dann ein bisschen entspannter.
Ja, finde ich auch sehr, sehr geil, weil auch das ist wieder so ein Ding, da reite ich auch immer gerne drauf rum, wenn alle Leute nur über den Marathon reden und wie anstrengend und wie hart und bla bla bla. Nein, liebe Leute, 10 Kilometer und dafür entsprechend schneller kann mindestens genauso wehtun und genauso brutal sein. Ne, das ist nicht nur eine Frage der Streckenlänge, sondern es ist auch immer eine Frage der Geschwindigkeit, einfach die man da drauf hat. Ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen. Von daher, also, Marathon, geiles Ding, 2:31:20, glaube ich, habe ich jetzt hier notiert. Stimmt das?
Ja, genau. Ja.
Genau, also für ein Debüt, der Oberknaller. Kannst du das beschreiben, als dann irgendwie das Zielbanner in Sicht kam und keine Ahnung, als dann Markus die Augen immer weiter aufgerissen hat und gedacht hat, so, was waren so die letzten Momente, als du gemerkt hast, jetzt hier, wow, und die Erleichterung und das Glück und alles kommt so zusammen?
Es war ganz Wahnsinn, es war so laut, als ich reingelaufen bin, die haben so geschrien, die Leute, dass wirklich, ich habe das alles gar nicht mehr richtig gemerkt. Ich habe auch gedacht, ich fliege so ins Ziel wirklich rein. Also es war ganz laut und ganz, ganz toll und tragend. Und dann ja, habe ich Markus gesehen und da war so diese pure Dankbarkeit einfach dann da. Und ich bin ihr auch so in die Arme gesprungen, weil ja, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Und dass er mir diesen Lebenstraum so erfüllt hat und mich da so unterstützt hat, auch immer wieder mich motiviert hat und dadurch getragen hat. Und ich war einfach nur dankbar für diese Möglichkeit, für diesen Tag, für dieses Erlebnis, dass ich das machen konnte. Ja, weil wenn der eigene Mann da nicht hintersteht, dann kann man das nicht machen. Also, und die Familie da nicht hintersteht, dann wäre das nicht möglich gewesen.
Absolut Teamsport das Ganze, ne? Deswegen natürlich auch super, dass ihr beide im Podcast jetzt hier mit dabei seid. Markus, für dich, wie war das? Also war das auch so Kombination aus Erleichterung, Glück, Euphorie, keine Ahnung?
Angst, ja, genau. Nein, das war super. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Tascha dann auch wirklich das immer so quasi abliefern kann, in Anführungszeichen, wie was sie halt vorher trainiert. Weil das ist halt auch eine Stärke und da freue ich mich halt dann auch für sie. Weil irgendwie ist es halt auch schade, wenn man irgendwie nur so Trainingsweltmeister quasi ist und dann, wenn es drauf ankommt, dass es dann nicht klappt, warum auch immer. Und speziell ist das ja auch so ein Marathon, das ist natürlich auch nicht so planbar und da kann immer was schief gehen, du kannst so gut trainiert sein, wie du willst und dann klappt irgendwas nicht und das wäre dann halt schon auch traurig oder bitter gewesen. Vielleicht einmal ganz kurz, Zehner und Marathon, da ist für mich auch ein bisschen der Unterschied. Bei einem Zehner muss halt jeder Kilometer halt auch irgendwie sitzen. Da kannst du mit 2 schlechten Kilometern den ganzen Wettkampf dir ruinieren quasi. Bei einem Marathon, das ist halt ein Lang. Und wenn du mal 1-2 Kilometer vielleicht auch mal ein paar Sekunden langsamer bist oder so, da hast du noch genug Zeit, das rauszuholen. Das ist für den Kopf natürlich schon schwierig, so lang das auch durchzuziehen. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen sich eingruft, gibt es Leute, die kommen mit Marathon dann doch besser klar als mit kürzeren Läufen.
Ja, also wir reden hier von ein paar Sekunden, die man mal ein bisschen langsamer läuft beim Marathon. Man sollte nicht eine halbe Minute zwischendurch langsamer laufen, okay, Leute, ne? Das müssen wir immer noch so ein bisschen relativieren hier, aber ganz klar, ne? Also je kürzer die Strecken werden, desto mehr musst du einfach voll konzentriert die ganze Zeit draufbleiben. Beim Marathon ist auch keine gute Idee, den ersten Kilometer 20 Sekunden zu schnell oder zu langsam zu rennen, ne? Aber es ist nicht ganz so entscheidend, wenn es halt mal ein paar Sekunden sind, ne? Und auch das ist natürlich nochmal so eine Besonderheit von diesem Rennen. Okay, also ihr beide im Ziel und happy und dann irgendwie Interviews und alles und Riesentrara und drumherum. Und auch in den Tagen danach kann ich mir vorstellen, als ihr wieder nach Hause gekommen seid, da hat er doch nochmal irgendwie die Zeitung angerufen. Das ist schon speziell dann auch, oder?
Ja, doch. Ja, wir haben einen ganz netten Reporter, der hier in im Lokalteil berichtet über meine Läufe immer, mit dem haben wir dann gesprochen auch, und der feiert das auch immer sehr ab und schreibt da sehr, sehr nette und wertschätzende Berichte, ja.
Ja, super cool. Und dann danach erstmal ab in den Urlaub, weil irgendwie jetzt wirklich mal mit dem ganzen Druck und sowas mal ein bisschen runterfahren und mal wieder Family genießen und sagen, Schuhe in die Ecke geschmissen, oder wie ging es weiter danach, die Reise?
Nee, erstaunlicherweise ging es mir sehr, sehr gut, und ich war total geflasht davon, und ich hatte mehr Feuer fürs Laufen als je zuvor gefühlt, und ich bin direkt am nächsten Tag schon wieder 7 Kilometer gelaufen an dem Montag, dann am Dienstag schon wieder 20, also ich war voll drin, ich bin seitdem jeden Tag gelaufen, also ja,
krass.
Ich einfach.
Aber auch Urlaub, deswegen
genau, Urlaub
waren
wir
auch gemacht, schon ja, jetzt auch die Osterferien. Da waren wir jetzt auch eine Woche in der Sonne und mal Fokus auf Familie gesetzt. Das halt dann schon, aber das Lauffieber ist noch mal größer geworden denn je.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also tatsächlich nichts von wegen, jetzt habe ich erstmal die Schnauze voll, sondern einfach direkt weiter und durchziehen und irgendwie wahrscheinlich die nächsten Ziele schon im Kopf. Da frage ich jetzt mal ganz neugierig nach, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr, sehr früh ist dafür. Aber bleibt es beim Marathon und ist im Herbst schon irgendwie was geplant?
Ja, also im Herbst würde ich, wenn alles gut geht und ich verletzungsfrei bleibe, dann würde ich schon im Herbst nochmal gerne einen Marathon laufen, genau.
Aber ist noch nichts, wo, wie, was, wann, alles ein bisschen sehr früh, ne?
Ja, das schauen wir jetzt nochmal dann in Ruhe, ja, genau.
Ja. Ja, war auf jeden Fall, glaube ich, ein richtiger, richtiger Knaller, im Debüt so ein Ding dahin zu setzen, und ja, zeigt, wie gesagt, einfach auch, was alles möglich ist, auch wenn die Bedingungen vielleicht nicht so sind, wie es bei einem Profisportler normalerweise der Fall ist. Also ein richtig, richtig cooler Mutmacher. Wir quatschen schon eine ganze Weile, ja, und ich habe hier natürlich noch irgendwie 10.000 Sachen irgendwie auf meinem Spickzettel, aber ich will es auch nicht übertreiben und jetzt euch hier überstrapazieren. Deswegen lasst uns mal so langsam hier die Klammer wieder zumachen, ja. Wir haben vorhin schon drüber gequatscht, so ganz am Rande. Und dieser Podcast läuft ja wieder unter der Rubrik Einmal im Trainingslager. Wie ist das bei euch mit Trainingslagern, ihr Lieben?
Ja, bis jetzt noch nicht viel. Also wir hatten noch nie ein Trainingslager natürlich. Also es ist auch nicht vereinbar gewesen mit Arbeiten, Kinder und allem. Und das haben wir jetzt noch nicht gehabt. Nee, wir haben uns mal unterhalten auch vorher. Und ganz zufällig, wir waren in einem Hotspot, so von so einem Höhentrainingslager, ohne es zu wissen damals. Irgendwie haben wir so eine Reise gemacht an der Westküste USA und waren dann in Flagstaff
auch. Oh, schön, kenne ich, toll.
Da waren wir noch gar nicht, aber das war, bevor wir die erste Tochter hatten, und haben uns damals auch gewundert, also ich vor allen Dingen gewundert, warum kriege ich denn hier so schlecht Luft? Also irgendwie, daran erinnere ich mich noch. Aber sonst haben wir keine Berührungspunkte mit Trainingslagern und
Höhe. Genau, also unsere Story ist quasi, wir waren unbewusst in einem Trainingslager und haben es gar nicht gemerkt, haben erst im Nachhinein gemerkt, dass also Flagstaff einer der Hotspots ist, wo wirklich ganz, ganz viele Läufer sind. Und wie gesagt, wir haben gemerkt, das ist sehr speziell, das ist anders. Ich selber war sogar da auch paar Meter laufen, war auch komisch. Aber deswegen, das ist halt quasi unsere einzige Story, die wir halt da in dem Kontext haben, weil wir uns das bis jetzt halt komplett gespart haben. Aber man muss halt schon sagen, wir sind ja schon Fans deines Podcasts, wir hören das immer gerne, halt auch, welche Erlebnisse man da auch in Kenia oder sonst wo auch hatte. Deswegen, das ist natürlich schon etwas, was vielleicht für uns auch irgendwann mal noch ein Thema wird, aber nicht zeitnah.
Ja, also es muss ja auch nicht immer so ein Riesending sein, denn man kann das ja vielleicht auch mal verbinden und sagen, okay, man macht mal ein Trainingslager auf Texel oder sowas und nimmt Oma und Opa dann mit, dass die ein bisschen auf die Kinder aufpassen können. Vielleicht kriegt man das irgendwie mal hin. In den Osterferien hatten wir das früher häufiger mal. das ist natürlich ein anderer Schnack als jetzt irgendwie Kenia oder eben auch Flagstaff, ne? Da war ich, glaube ich, auch, weiß nicht, 12 Mal oder sowas zum Trainieren. Genau, also auch sehr, sehr geil da oben. Ist aber übrigens auch so, ihr habt wahrscheinlich die komplette Tour gemacht, da auch irgendwie über Grand Canyon und so weiter.
Genau, ja.
Oben an der Grand Canyon-Rand, am Rand, bist du auch schon auf 2100 Meter. Also du kannst im Prinzip auch am Grand Canyon selber deine Dauerläufe machen, nur halt nicht unten am Colorado, sondern oben, ja, auch schon Höhentraining. Ne, das weiß immer keiner, das reden alle nur von Flagstaff, aber da im Prinzip dieses ganze Colorado-Utah-Ding da oben ist schon insgesamt sehr, sehr viel Höhe. Ja, dann haben wir heute einmal im Trainingslager ohne Trainingslager. Auch interessant. Finde ich total geil, weil ich glaube, die allermeisten Leute, die hier zuhören, haben auch in ihrem Leben noch nie ein Trainingslager gemacht und die feiern euch gerade so richtig, richtig ab und das zu Recht. Also, ist sehr geil. Aber dann versuche ich euch jetzt noch mal ein bisschen auszuquetschen. Dann außerhalb des Trainingslagers, habt ihr vielleicht irgendwie so eine besonders beknackte oder lustige Geschichte so rund ums Laufen, wo ihr sagt, yo, das war mal so wirklich skurril, keine Ahnung, hat euch irgendwie mal einer rückwärts laufend überholt oder hat euch irgendwie mal wer angefeuert und irgendwie rumgenölt, so lass mal deine Frau aufs Rad, du alter Macho oder so, oder gab's da irgendwelche komischen Geschichten?
Diese Sprüche da im Hintergrund, die du gerade gesagt hast, die kommen halt häufig, ja. Das ist das Motto, dass ich da so ein bisschen gemobbt werde. Ja. Mit den verschiedensten Sprüchen, das halt schon. Aber wie gesagt, da eine richtig coole Anekdote haben wir leider nicht.
Ah, kommt noch, bin ich mir ganz sicher.
Ja, vielleicht lädst du uns irgendwann nochmal ein. Dann verspreche ich dir, dass wir eine gute Story haben.
Wenn ihr was habt, auf jeden Fall aufschreiben und merken.
Sehr cool.
Okay, ja, super, super cool, ihr beiden. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank für eure Zeit, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer. Wirklich, ja, wir reden hier nicht, haben wir natürlich heute auch wieder gemacht, ja, über Leistungssport. Aber das war, glaube ich, habe da mitbekommen, war nur quasi der Aufhänger, der Mutmacher, um zu sagen, ey, egal auf welchem Level du unterwegs bist, egal auf, sag mal, mit welchem Alter du einsteigst in diese Rennerei, es gibt immer noch Möglichkeiten, sich da fortzuentwickeln und es geht auch nicht immer beim Laufen nur darum, immer schneller zu werden, länger zu laufen, besser zu werden. Vielleicht will man auch einfach mal mehr Spaß haben, ne? Und ja, jeder hat irgendwie unterschiedlich Talent und unterschiedliche auch Rahmenbedingungen. Nicht jeder hat irgendwie einen Ehemann oder eine Ehefrau, die so begeistert das Ganze unterstützt und die Großeltern irgendwie dabei, die jetzt auf die Kinder noch aufpassen. Aber es ist eben auch nicht so, dass man mit 10 Jahren angefangen haben muss mit der Rennerei, um nochmal irgendwie richtig Fortschritte machen zu können, sondern man kann das Ganze auch ein bisschen später angreifen. Und ich glaube, das ist eine richtig coole Geschichte. Außerdem wunderbar auch dieses, ja, Trainingspläne irgendwie aus dem Internet mal geguckt, ne? Laufen ist einfach, ja, ich feiere das total. Ihr merkt das ja, fand ich richtig, richtig geil. Auch das auf jeden Fall mal merken. Und dann, ihr Lieben da draußen, wo ihr jetzt zugehört habt, natürlich immer mal bei euren Laufbuddies Bescheid sagen, Laufen ist einfach, Podcast anhören. Geile Geschichte hier heute wieder mit Natascha und Markus. Ja, bei Instagram teilen, bei Facebook teilen. Macht was auch immer, ja, bewertet das Ding, wenn das irgendwo geht, ne. Haut rein, finde ich total super. Und ja, ich glaube, an meiner Stelle war es das Ganze dann so. Lieber Markus, liebe Natascha, mega, mega cool mit euch beiden. Vielen herzlichen Dank. Ich drücke euch natürlich ganz, ganz stark und herzlich die Daumen, dass das noch weitergeht und dass wir uns bei ganz vielen Wettkämpfen noch sehen und ihr weiter so als Team so viel Spaß an dieser ganzen Geschichte habt. Mit starken Leistungen und auch sonst einfach generell, dass das auch mit Family und Job alles so funktioniert. Ganz großartige Vorbilder, würde ich sagen. Und ja, vielen lieben Dank.
Ja, auch von unserer Seite ganz, ganz lieben Dank, dass wir heute dabei sein durften.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Wirklich super. Danke dir.
Sehr gerne. Bis hoffentlich bald wieder. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss.
Ciao.